Vis-à-vis. Herr Behrens, die Ukraine geht in den dritten Kriegswinter. Wie nehmen Sie die Diskussion und diesen Krieg vor der Folie Ihres wissenschaftlichen Gebietes, der Demokratie- und Diktaturforschung in den vergangenen 100 Jahren wahr?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass ich diesen Krieg auch ganz persönlich wahrnehme, weil ich mehrere ukrainische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe. Und da bekommt man natürlich mal mit, wie da die Lage ist. Und von einer Studentin von mir ist auch der Vater letztes Jahr vor Bachmut verwundet worden an der Front. Das ist im wissenschaftlichen Betrieb auch nochmal diese persönliche Komponente, die dann durch den Alltag erst einmal gestaltet, nicht? Dass man damit umgehen muss, dass man sich dann fragen muss, wie weit kann man die überhaupt noch weiter stressen mit noch mehr wissenschaftlichen Aufgaben. Was natürlich die Forschung bei mir angeht, habe ich besonders die Frage umgetrieben, wie man eigentlich erklären kann, dass Russland von einer Diktatur unter Stalin, sagen wir mal, ständigen kommunistischen Diktatur, unter Putin zur Diktatur zurückkehrt.
Aber Russland war ja nie eine richtige Demokratie.
Das ist richtig, aber ich habe ja selber in Moskau in den 90er Jahren studiert. Da gab es schon viel größere Freiheiten als heute, nicht? Wenn Sie sich heute mit einem leeren Blatt Papier auf den roten Platz stellen, das haben Leute ja schon gemacht, dann gehen Sie dafür unter Umständen 5 Jahre ins Arbeitslager. Das hätte unter Jelzin niemanden interessiert. Das bedeutet nicht, dass Russland in den 90er Jahren jetzt irgendwie eine Westminster-Demokratie oder eine Demokratie nach bundesrepublikanischem Vorbild gewesen ist. Aber es war ein relativ freies Land, wo man seine Meinung äußern konnte, wo es auch ganz unterschiedliche gesellschaftliche Strömungen gab und Parteien und Vorstellungen über die Zukunft des Landes und wo nicht ein Mann alle Fäden in der Hand hatte, nicht? Und das hat sich eben doch geändert und die Repression, die wir jetzt sehen, die erinnert eben an dunkelste sowjetische Zeiten.
Und was sind die treibenden Kräfte oder die treibenden auch mentalen Strömungen, die es ermöglicht haben, dass Putin diese allgegenwärtige Macht erringen konnte?
Wir merken, dass diese 7 Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft doch, glaube ich, ein schwerwiegenderes Erbe ist, als man zunächst angenommen hatte. In den 90er Jahren dachte man, dass man ähnlich wie in Spanien oder Portugal oder Griechenland dann doch relativ schnell zu einer offenen Gesellschaft und Demokratie nach der Diktatur übergehen kann. Das zeigt sich, dass das nicht so ist. Die Gesellschaft ist viel stärker autoritär geprägt, auch in den Mentalitäten, in den Strukturen. Ich persönlich glaube auch, dass es viel damit zu tun hat, was es für Versäumnisse gab unter Gorbatschow in der Perestroika, aber auch unter Jelzin dann in den 1990er Jahren. Und dazu gehört eben im Unterschied auch hier zu Ostdeutschland oder im Unterschied zu Polen, dass die Streitkräfte nie reformiert wurden, die Armee. Das blieb so eine Art Staat im Staate, der auch selbst sehr, sehr autoritär und gewalttätig strukturiert ist. Und das ist ja auch die Armee, die jetzt diesen Angriffskrieg führt, die nie verrechtlicht worden ist, die sich nicht ans Völkerrecht hält, auch in ihren Kriegshandlungen nicht. Und die zweite Struktur, die eben hochproblematisch ist, da reden wir dann auch über Putin persönlich, ist natürlich der KGB. Und der KGB ist auch nie reformiert worden, der ist vielleicht dann teilweise mal verkleinert worden, war nicht ganz so einflussreich in den 80er und 90er Jahren. Aber im Prinzip haben diese geheimen polizeilichen Strukturen in Russland sehr erfolgreich überwintert und haben dann eben, das wäre meine These, seit den 1990er Jahren ihr Comeback gemacht.
Sie sagen, wir verstehen das nicht. Ich glaube, Sie verstehen es etwas, aber Sie meinen damit die gesamte deutsche Gesellschaft oder auch große Teile des Westens. Warum haben wir im Westen die Entwicklung Russlands nicht verstanden und warum haben wir auch Wladimir Putin mit all dem, was er gesagt hat, nie ernst genommen?
Naja, das hat ein Stück weit was damit zu tun, dass wir ein sehr idealisiertes Bild auch von Gorbatschow und der Perestroika hatten, mit der sehr erfolgreichen und ja auch schönen Erzählung von der deutschen Einheit, die ermöglicht wurde von Gorbatschow. Und da glaubte man dann gerne, dass die russische Politik auch irgendwie auf dem richtigen Weg sei. Das andere führt ja auch zu einer Menge Probleme. Das sehen wir jetzt ja in der Zeitenwende. Wenn das nicht so ist, was machen wir dann mit Russland? Gehen wir zurück zur Eindämmung und Abschreckung wie im Kalten Krieg? Müssen wir mehr Geld für Militär ausgeben? Das sind ja auch alles Fragen, von denen sowohl Frau Merkel als auch Herr Scholz wissen, dass sie nicht unbedingt populär sind in großen Teilen der deutschen Bevölkerung. Über Ostdeutschland müssen wir da gar nicht reden. Und denen man dann auch ausgewichen ist, dadurch, dass man bis zu letzter Stunde sich an dieser Erzählung festgehalten hat, dass man irgendwie das managen kann, was da in Moskau geschieht. Und ich glaube, das Zweite war auch, dass man seinen eigenen Einfluss überschätzt hat in Moskau. Man hat geglaubt, wenn man nur das Gas kauft, wenn man nur weiter freundlich ist, wenn man den Putin mal einlädt nach Berlin, dass dann alles schon nicht so schlimm werden wird. Und man hat unterschätzt, dass es Dynamiken auch gibt im Kreml, im russischen Machtapparat, auf die wir gar keinen Einfluss haben.
Herr Behrens, Sie sind nicht nur Professor für Neuere und Zeitgeschichte in Potsdam und in Frankfurt-Oder an der Viadrina. Sie sind auch Sozialdemokrat und Sie haben zusammen mit anderen sozialdemokratischen Historikern einen Brief geschrieben, in dem Sie diese ganze Befassung der Sozialdemokraten mit Russland sehr hart kritisiert haben. Ist in den vergangenen Monaten irgendetwas passiert, was Sie hoffnungsfroh stimmen lässt?
Wir haben da versucht, einen Impuls zu setzen, auch nochmal in der Diskussion. Das ist, glaube ich, auch gelungen. Diese Diskussion ist dann auch geführt worden. Aber letztendlich entscheidet das natürlich der Bundeskanzler und der Bundestag. Und auch in der Partei, glaube ich, haben sich schon die Kräfte durchgesetzt, die eher für Kontinuität stehen in der Ostpolitik der Ära Merkel, Schröder, als diejenigen, die eher die Zeitenwende sehr ernst nehmen, wie zum Beispiel auch Boris Pistorius und andere, nicht? Aber diese Spaltung sehen wir auch in anderen Parteien, nicht? Wenn man so ein bisschen diese etwas bockige Haltung, sag ich jetzt mal, von Frau Merkel in ihren Memoiren sieht, dann sieht man ja, dass das in der CDU die Aufarbeitung auch noch in den Kinderschuhen steckt und dass man da eigentlich gesamtgesellschaftlich fragen muss, ja, was ist da eigentlich passiert in den letzten 20 Jahren? Warum sind wir zu diesen Fehleinschätzungen gekommen? Wann hätte man umsteuern müssen? Wer hat eigentlich sozusagen bis zum Schluss an diesen Nord Stream-Leitungen festhalten wollen und so weiter? Das sind, glaube ich, Fragen, die wir letztlich auch nur beantworten können, wenn die Archive geöffnet werden und wenn wir sehen sozusagen, was waren eigentlich auch vielleicht die internen Bedenkenträger, die sich nicht durchgesetzt haben? Was waren die Leute, die das wirklich gepusht haben? Frau Merkel sagt jetzt immer, das war die Wirtschaft. Das mag ja auch stimmen. Da gab es bestimmt auch ein Interesse an diesem billigen Gas. Aber da sind wir, glaube ich, auch noch am Anfang dabei, das zu verstehen.
Inzwischen ist eine der stärksten Befürworterinnen Russlands im Deutschen Bundestag, Sarah Wagenknecht, mit ihrer Partei in mehreren Landesregierungen vertreten, auch in Brandenburg mit Sozialdemokraten. Wie tief sitzt da der Schmerz für Sie?
Ja, ich sehe das sehr skeptisch als jemand, der glaubt, dass die Sozialdemokratie wie überhaupt die Bundesrepublik sich weiter zur Westbindung bekennen sollte. Ich glaube, die Westbindung ist das Fundament unserer Staatlichkeit, also damit meine ich ganz konkret die Zugehörigkeit zur NATO und zur EU. Und das sind Dinge, die eben vom BSW, aber ja auch von der AfD, von großen Teilen der Linkspartei in Frage gestellt werden. Und ich halte das für nicht richtig, dass wir da koalieren und dann auch noch, wie Herr Woidke das gemacht hat, sozusagen dem BSW auch noch rhetorisch sehr weit entgegenkommen. Ich wäre da schon für mehr Distanz und habe auch die Befürchtung, dass an die Vorstellung von Staatlichkeit von Frau Wagenknecht doch eigentlich wenig demokratisch sind und sehr autoritär. Und hoffe, dass sich diese autoritären Tendenzen dann in der neuen Landesregierung nicht bahnbrechen werden, sondern dass die so eingehegt werden.
Wenn wir jetzt nochmal auf den aktuellen Kriegsverlauf schauen, dann ist die ukrainische Armee massiv unter Druck. Russland rückt überall vor, allerdings nur in sehr, sehr geringen Maßen mit gigantischen Verlusten. Glauben Sie, dass die Ukraine bei der Unterstützung, die sie aktuell aus Deutschland, aus dem Westen bekommt, standhalten kann?
Na, da hängt natürlich viel davon ab, was die Amerikaner auch machen werden, die neue Trump-Administration. Nur der deutsche Beitrag wird sicherlich nicht reichen, der ist zu gering, auch der europäische. Da ist die Zukunft, glaube ich, offen, nicht? Ich meine, das ist generell so, dass wir uns, glaube ich, schwer daran gewöhnen können, dass man bei Kriegen relativ schwierig voraussehen kann, wie die weitergehen. Clausewitz hat da berühmterweise schon im 19. Jahrhundert vom Nebel des Krieges, in dem man stochert, ganz egal, ob man General oder Grenadier ist, gesprochen in seinem berühmten Buch. Und die Politik versucht uns, glaube ich, manchmal so die Illusion zu verkaufen, als könnte man das sozusagen, diese Dynamik des Krieges irgendwie kontrollieren. Und das ist aber, glaube ich, tatsächlich sehr schwierig. Was wir sagen können, ist, wenn wir von heute auf morgen jegliche Unterstützung einstellen würden, dann würde das wahrscheinlich sehr schlecht ausgehen für die Ukraine. Aber selbst dann hätte man wahrscheinlich einen Partisanenkrieg in dem Land, selbst wenn Russland das besiegt. Ich glaube nicht, dass das zum Frieden führen würde. Ich glaube nicht, dass Russland die Kräfte hat, ein großes Land wie die Ukraine vollständig zu kontrollieren. Das heißt, wir müssen uns ständig mit dem unangenehmen Fakt beschäftigen, dass wir eigentlich nicht wissen, wie es weitergeht und dass wir auch nur bedingten Einfluss haben und dass wir uns über diesen Einfluss auch noch nicht mal einig sind, wie wir den ausüben sollen.
Und positive Nachrichten wie der Sturz Assads, eines Verbündeten von Putin, auch das Aufbegehren der Georgier gegen das, was dort gerade passiert, sind das Momente, wo Sie als Historiker sagen, es kann eigentlich auch in Russland jederzeit kippen?
Es kann tatsächlich, glaube ich, in Russland jederzeit kippen, weil diese autoritären Regime, das wissen wir aus der Geschichte, latent instabil sind. Bloß, was niemand sagen kann, und das hat sich jetzt ja auch bei Assad wieder gezeigt, das hatte niemand so richtig auf dem Schirm, dass da was passieren würde. Und dann geht es plötzlich ganz schnell. Ja? Dann bricht das ganze Regime in 5, 7, 10 Tagen zusammen. Und Russland hatte ja auch so einen Moment bei dieser Wagner-Meuterei, wo es plötzlich auch 2, 3 Tage sehr instabil wurde. Das wurde dann auch wieder eingehegt von Putin. Das Putin-Regime kann morgen zu Ende sein, es kann nur noch 10 Jahre weitergehen.
Vielleicht zum Abschluss eine persönliche Frage. Sie klingen wahrscheinlich in den Ohren auch des einen oder anderen Hörers wie ein Falke, der sehr stark auf Militär setzt. Hat sich bei Ihnen persönlich durch das, was Sie als Historiker erforscht haben oder auch was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, Ihre persönliche Haltung dem Militär gegenüber geändert?
Schon länger, das war ein langsamer Prozess. Also ich bin in Bremen aufgewachsen, relativ friedensbewegt in Westdeutschland, habe dann auch den Kriegsdienst verweigert, wie das Gros meiner Klassenkameraden übrigens damals, 1989. Und habe aber seit 2015 auch Schulungen gemacht über Russland bei der Bundeswehr. Habe sowohl Offiziere als auch Unteroffiziere unterrichtet und habe festgestellt, auch wie viele interessante Menschen da sind, die sehr hochqualifiziert sind und die wirklich einen wichtigen Dienst leisten, was dann zu so einem gewissen Umdenken bei mir geführt hat. Und nach dem Kriegsausbruch auch persönlich auch dazu geführt hat, dass ich meine eigene Kriegsdienstverweigerung zurückgezogen habe. Weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich muss mich da mal ehrlich machen, wenn sozusagen die Leute mit den, Gott bewahre, also die Leute mit den Zs auf den Panzern in meiner Straße auftauchen würden, dann meine Familie da wäre, nach den Erfahrungen sozusagen, die man in der Ukraine gemacht hat, was russische Besatzung heutzutage bedeutet, wäre ich unehrlich, wenn ich sagen würde, ich würde nicht auf die schießen. Doch, ich würde auf die schießen, weil ich glaube, dass dieser Terror, den man in der Ukraine erlebt hat, dass ich meine Familie davor schützen wollte. Und das war ein langer Prozess und ich bin ja auch nicht mehr in dem Alter, wo ich wirklich zum Soldat tauge. Ich habe da jetzt gar keine Vorstellung so, aber ja, das ist was, wo sozusagen persönliches Erleben, historisches Nachdenken, die eigenen Studien, aber dann natürlich auch das, was man konkret aus der Ukraine mitbekommt, aus Russland auch mitbekommt. Ich habe ja auch viele Freunde in Russland, die Russland verlassen mussten, die ihre Kinder gerettet haben vor dem Dienst in der russischen Armee. Nicht? Da kommen ganz viele Dinge, glaube ich, zusammen. Und ich glaube, das sind natürlich am Ende immer individuelle Entscheidungen. Ich kann da ja nur für mich selbst sprechen. Ich will da gar nicht anderen Leuten irgendwelche Vorschriften machen.
Herr Behrens, vielen Dank. Aber es ist ja eine mentale Veränderung, die Teile der Bundesrepublik auch nachvollzogen haben oder mitvollzogen haben, zeitgleich mit Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.